Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Mit dieser und ähnlichen Parolen tourte der Mönch Johann Tetzel ab 1504 nach Christus durch das Land. Er war Ablassprediger. Er handelte also mit sogenannten Ablassbriefen. Vielleicht zum Verständnis: Ablass in der römisch-katholischen Kirche bedeutet, dass eine zeitliche Strafe für eine Sünde gemildert oder ganz erlassen wird. So heißt es im Katechismus. Also nach katholischem Verständnis wird die Sünde in der Beichte vergeben. So wie wir es ja auch glauben, dass Gott Sünde vergibt. Aber damit ist die Sünde noch nicht aus der Welt. Sie muss noch gebüßt und wieder gut gemacht werden. Und zwar durch gute Werke, durch Gebete, durch Wallfahrten zum Beispiel oder auch durch andere Frömmigkeitsübungen. Und mit dem Ablass, den die Kirche an besonderen Orten oder auch an besonderen Tagen gewährt, können genau diese Bußstrafen gemildert oder ganz ausgesetzt werden. Vielleicht ein ganz bekanntes Beispiel: jedes Jahr zu Ostern erteilt der Papst den Generalablass, nämlich durch den sogenannten Urbi et Orbi Segen. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen. Und die Ablasstheologie hat schon eine ganz lange Tradition. Aber irgendwann im Mittelalter kamen geschäftstüchtige Theologen auf die Idee: Mensch, wir könnten Ablass doch auch gegen Geld anbieten. Ist das nicht eine geniale Idee? Hier tut sich eine gigantische Einnahmequelle auf, und so wurde der Ablassbrief erfunden. Ja, und der Zeitpunkt war natürlich günstig. Der Buchdruck war erfunden, man konnte also die Ablassbriefe kopieren ohne Ende. Es war sehr günstig, diese Ablassbriefe zu produzieren. Und so wurde der Brief unter die Leute gebracht. Er wurde sozusagen wie Wertpapiere gehandelt. Ja, also man kann sich es wirklich so vorstellen, manch einer kaufte sich Ablassbriefe sozusagen auf Vorrat. Sie funktionierten dann wie so eine Art Gutschein für fröhliches Sündigen in der Zukunft. Wenn das Sündenkonto dann irgendwie angewachsen war, konnte man diese Briefe einfach so einlösen. Ist doch super, oder? Und so entstand mit der Zeit eine hochprofessionelle Finanzindustrie, die Seelenheil verkaufte. Die Ablasshändler hatten einen Riesenerfolg. Sie brauchten die Menschen noch nicht mal zu überzeugen, denn sie hatten ein ganz, ganz wirkungsvolles Verkaufsargument auf ihrer Seite, nämlich die Angst der Menschen vor dem Fegefeuer, vor der Hölle. Ist doch klar. Natürlich zahle ich, wenn ich dadurch dem Fegefeuer entgehen kann. Und dieser Johann Tetzel war besonders einfallsreich. Er ließ einen Teufel auf seinen Geldkasten malen. Einen Teufel, der die armen Seelen im Fegefeuer quält. Und man kann sich vorstellen, dass die Einnahmen sprudelten. Die Menschen zahlten für ihr Heil. Sie wollten ihre Sündenstrafen loswerden, abmildern oder ganz aussetzen. Die Bischöfe leisteten sich von diesen Einnahmen ein schönes Leben, und zum Teil wurde, so heißt es, auch der Petersdom in Rom durch diese Zahlungen finanziert. Ein sehr lukratives Geschäft, aber am Ende muss man sagen, um das Seelenheil der Menschen ging es gar nicht mehr irgendwann. Das war nur ein Vorwand, ein Verkaufsargument. Es ging nur darum, letztlich viel Geld zu machen. Und dieser Missbrauch führte später dazu, dass Papst Pius V. den Ablasshandel komplett verboten ließ. So. Und jeder, der weiter als Ablasshändler unterwegs war, dem wurde angedroht, exkommuniziert zu werden. Also da schritt die Kirche selbst ein und verbot diesen Missbrauch. Soweit vielleicht ganz kurz zum Ablasswesen, Ablasshandel im Mittelalter. Zurück zu Johann Tetzel. Er fuhr also von Ort zu Ort, von Markt zu Markt, und er verkaufte Ablassbriefe. Und man kann sich's wirklich vorstellen wie so ein Marktschreier. Er stand da auf dem Markt und rief den Leuten zu, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Warum erzähle ich das? Weil der Ablasshandel, also dieser Missbrauch mit dem Seelenheil der Menschen, einen Mönch und Theologieprofessor zur Weißglut brachte. Und ihr wisst, wen ich meine, wir haben heute schon über ihn nachgedacht. Es war Martin Luther. Und natürlich gab es einige Missstände in der Kirche, die ihn ärgerten. Aber der Ablasshandel war letztlich der Tropfen, der bei Luther das Fass zum Überlaufen brachte. Er bekam mit. Er war damals Pfarrer in Wittenberg, der Geistliche, der die Beichte auch der Gläubigen aus seiner Gemeinde immer wieder abnahm. Und er bekam mit, wie Menschen aus seiner Gemeinde zu diesem Johann Tetzel pilgerten und bei ihm Ablassbriefe kauften. Und das brachte ihn zur Weißglut. Das empörte ihn so sehr, dass er sich zum Handeln gezwungen sah. Und so verfasste er seine berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel und schlug sie, so zumindest die Geschichte, am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Also morgen vor fast 500 Jahren. Und ich bin mir sicher, der Mönch Johann Tetzel hat es nicht kommen sehen, aber er ist mit Auslöser für eine der folgenschwersten Umwälzungen in der Geschichte des christlichen Abendlandes, nämlich der Reformation. Also er ist entscheidend dafür verantwortlich, dass Luther sagte, ich kann nicht mehr, hier muss ich handeln. Und natürlich muss man sagen, dass eine ganze Vielzahl von Faktoren die Reformation herbeigeführt hat, aber der entscheidende Impuls kam hier aus Wittenberg, von diesem Mönch und Professor Martin Luther. Luthers Unmut über das Geschäft mit dem Seelenheil der Menschen hat den Stein letztlich ins Rollen gebracht. Aber warum? Warum hat ihn der Ablasshandel so provoziert? Ja, man kann sich vorstellen, er war Priester. Er hätte sich am Geschäft beteiligen können. Er hätte sich selbst auch viel Geld in die eigene Tasche wirtschaften können. Es war ein leichtes, ein sehr lukratives Geschäft. Er hätte Mittel und Wege gefunden, daran teilzuhaben. Aber er tat es nicht. Aber nicht nur, weil es gegen seine theologischen Überzeugungen sprach. Ja, weil nirgendwo in der Bibel lesen wir davon, dass man mit Geld Sündenvergebung kaufen kann. Nein, für Luther war es zutiefst abartig, weil hier mit dem Seelenheil der Menschen gespielt wurde. Und wir würden heute sagen, es war geistlicher Missbrauch. Und es kommt bei Luther aber noch etwas anderes dazu, etwas zutiefst Persönliches. Dieser Missbrauch schmerzte Luther total, und das hat etwas mit seiner ganz persönlichen Lebensfrage zu tun. Ja, und um das zu verstehen, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen in seiner Biografie. Als junger Mönch hatte Luther große Glaubenskämpfe. Aus der Bibel wusste er, Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Gott ist absolut vollkommen und nichts Unvollkommenes kann in Gottes Gegenwart bestehen. Nichts, aber auch gar nichts. Und genau das war Luthers Problem. Wer kann schon von sich behaupten, vollkommen zu sein? Jeder macht Fehler. Niemand hat eine absolut weiße Weste. Jeder hat Dreck am Stecken. Und selbst wenn es nur ganz, ganz wenig und wirklich vielleicht nur ein kleinstes Staubkörnchen ist, nein, es reicht, um bei Gott durchzufallen. Und ich möchte es einfach nochmal deutlich machen, weil uns das, glaube ich, oft nicht mehr wirklich bewusst ist, mit welch einem Gott wir es zu tun haben. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist vollkommen und nichts Unvollkommenes kann vor Gott bestehen. Und je länger Luther also über Gottes Heiligkeit, über Gottes Gerechtigkeit nachdachte und desto mehr plagten ihn die Schuldgefühle, ihn quälte dieser Gedanke, dass er bei Gott in seinem Gericht durchfallen könnte. Ja, er hatte panische Angst vor der Hölle, um es auf den Punkt zu bringen. Und er war damit nicht alleine. Viele Menschen damals hatten diese Angst, kannten diese Angst. Und diese Angst wurde ja auch bewusst geschürt in ganz vielen Höllenpredigten. Oder es gab auch dieses sehr beliebte Mittel von kleinen Theaterstücken, wo also die Hölle in den buntesten und den grausamsten Farben ausgemalt wurde. Gellende Schreie, die Flammen, der Teufel, der Spaß daran hat, die armen Verstorbenen zu quälen. Wer sollte da keine Angst bekommen? Natürlich hatten die Menschen Angst. Und Luther kannte nur diesen gerechten Gott, der jede Sünde bestraft, jede einzelne. Und deshalb bemühte er sich um ein gutes Leben. Jeden Tag mühte er sich ab, Gott zu gefallen. Er arbeitete härter und mehr als alle anderen im Kloster. Jeden Tag verbrachte er mehrere Stunden damit, seine Sünden zu bekennen, zu beten, in der Bibel zu studieren. Er schlief auf harten Fußböden, er kasteite sich selbst und beinahe hätte er sich selbst auch tot gefastet. So groß war seine Not, so groß war seine Angst, dass er diese Tortur auf sich nahm und er hoffte damit, Gott gnädig stimmen zu können. Er hoffte, dass er am Ende seines Lebens genug Werke zusammengesammelt hat, sich genug Verdienst erarbeitet hat, dass es reicht, um bei Gott in den Himmel zu kommen. Aber die Zweifel waren immer da. Würde es reichen? Würde es reichen, um bei Gott oder vor Gott zu bestehen? Und so sehr sich Luther auch anstrengte und so sehr er sich abmühte, diese Zweifel, die er in sich drin hatte, diese Schuldgefühle, die gingen einfach nicht weg. Sie blieben da, Tag ein, Tag aus, ratterte es in seinem Gehirn. Wie bekomme ich meine Sünden los? Wie bekomme ich so viele gute Werke zusammen, dass es am Ende reicht? Er war getrieben, er fand keinen Frieden. Und ihr Lieben, ich kann mir nicht vorstellen, aber es muss ein schrecklicher Zustand gewesen sein. Beinahe wäre Luther auch daran zugrunde gegangen. Also man musste sich wirklich Sorgen machen um seinen körperlichen, aber vielmehr noch um seinen Geisteszustand. So eine Not hat er erlebt. Und glaubt mir, wenn man seine Sünden mit Geld bezahlen könnte, Luther hätte auch seinen letzten Pfennig weggegeben, um endlich Frieden zu bekommen. Aber er wusste, das ist so lächerlich, Gott lässt sich doch nicht mit ein paar Münzen bestechen. Ich kann mir doch mein Heil nicht mit Geld erkaufen. So einfach kommt man nicht davon. Eine wirklich lächerliche, eine abstruse Vorstellung für ihn. Und deshalb wehrte er sich später auch so vehement gegen den Ablasshandel, weil er selbst auf eine ganz, ganz persönliche, auf eine ganz, ganz schmerzhafte Weise gelernt hat, ich schaffe es nicht. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich bin nicht in der Lage, durch eigene Anstrengung vor Gott gerecht zu werden. Und so sehr ich mich auch abmühe, vor Gott werde ich nie eine weiße Weste haben. Was für ein bitteres Fazit, oder? Nach all der Anstrengung, nach all der Tortur, alle Mühe umsonst. Ja, und dann kommt der Ablasshändler mit seinen Ablassbriefen um die Ecke. Und ihr Lieben, da musste Luther explodieren. Er konnte gar nicht anders, als sich gegen diesen Missbrauch zu wehren. Und so trieb ihn diese eine Frage um. Das war seine Lebensfrage als junger Mönch da im Kloster. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther kannte nur einen gerechten Gott, der jede Sünde straft. Aber seine Lebensfrage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, vor dem ich endlich bestehen kann? Oder um es theologisch auszudrücken, wie werde ich vor Gott gerecht? Ihr Lieben, ich habe mich gefragt, ist das eine Frage, die die Menschen dieser Zeit noch beschäftigt? Uns, die Menschen um uns herum, Und mein Eindruck ist, nicht wirklich, oder? Also abgesehen von den Experten, von den Theologen um uns herum, aber die meisten Menschen unserer Zeit fühlen diese Not gar nicht mehr. Also wir haben oft viel wichtigere Fragen, nämlich die Frage meiner Karriere. Ja, oder dass es meiner Familie gut geht, meine Gesundheit, meine Rente. Aber die Frage, ob mein Leben vor Gott bestehen kann, darüber denken eigentlich die wenigsten Menschen nach. Aber ich möchte heute wirklich mal sagen, ich glaube und ich bin davon überzeugt, es macht Sinn, sich diese Frage zu stellen. Warum? Weil es eine der wichtigsten und existenziellsten Menschheitsfragen überhaupt ist. Irgendwann kommt die Zeit, da spielt die Karriere keine Rolle mehr. Dann spielt auch die Familie keine Rolle mehr. Die Gesundheit, die Rente oder irgendetwas anderes. Irgendwann schiebt sich eine andere Frage in den Vordergrund, nämlich die Frage nach Gott. Früher oder später wird jeder Mensch mit dieser Frage konfrontiert, nämlich, wie geht es eigentlich weiter nach meinem Leben? Gibt es Gott? Und wenn ja, wie ist eigentlich mein Verhältnis gerade zu Gott? Werde ich vor ihm bestehen können, wenn es drauf ankommt? Luther hat die Bedeutung dieser Frage sehr früh erkannt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder wie werde ich vor Gott gerecht? Und diese Frage wurde zu seinem Lebensthema. Er hat angefangen, nach Antworten zu suchen. Er hat die Bibel studiert, von vorn bis hinten. Er hat Wort für Wort die ganze Heilige Schrift auseinandergenommen. Und irgendwann, als er in seinem Turmzimmer, in seinem Studierzimmer, es war damals ein Turm, saß, und deshalb sprechen wir heute auch vom sogenannten Turmzimmererlebnis Luthers, irgendwann beim Studieren des Römerbriefs, aber auch des Galaterbriefs, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er fand die Antwort auf seine drängendste Frage. Und ich lese aus Galater Kapitel 2, den Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Zum Hintergrund: Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Galatien. Er hatte die Gemeinde selbst gegründet und sie entwickelte sich am Anfang gut. Und so zog er irgendwann, als er die Gemeinde gegründet hatte, weiter, um das Evangelium auch anderen Menschen zu bringen. Aber er blieb mit den Galatern auch darüber hinaus im Briefkontakt, weil er sich für sie verantwortlich fühlte. Es war seine Gemeinde. Er hatte die Menschen zu Christus geführt. Er hatte die Gemeinde gegründet. Und so gut es eben ging in der damaligen Zeit, begleitete er sie also aus der Ferne per Briefkontakt. Und anfangs, das lesen wir auch im Galaterbrief, anfangs bestand die Gemeinde hauptsächlich aus Heidenchristen. Also aus Christen, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen waren. Griechen, Römer. Und später heißt es dann aber, dass auch Judenchristen dazu kamen. Judenchristen aus Jerusalem. Und sie fühlten sich berufen, der jungen Gemeinde in Galatien zu helfen. Und die Galater dachten sich damals wahrscheinlich, ist doch super. Da kommen jetzt geistlich fitte, gestandene Christen aus Jerusalem zu uns, um uns im Gemeindedienst zu helfen. Ja, wir brauchen Leute, die fähig sind, und sie haben sie mit offenen Armen willkommen heißen. Leider ahnten die Galater aber nicht, welche große Gefahr von dieser Gruppe von Judenchristen aus Jerusalem ausging, Sie brachten eine neue Lehre mit sich. Und diese Lehre lautete Christus plus. Christus plus. Ja, sie sagten also, liebe Galater, es ist wichtig und gut, dass ihr euch auf Christus, dass ihr euch auf sein Heilswerk, auf seinen Tod, seine Auferstehung beruft. Aber wir müssen euch leider sagen, das reicht für euer Seelenheil nicht aus. Ihr müsst euch noch beschneiden lassen, dann müsst ihr den jüdischen Festkalender einhalten und schließlich müsst ihr noch die alttestamentlichen Speisegesetze beachten und die Reinigungsvorschriften. Nochmal, Christus ist absolut wichtig. Ja, so wie unser lieber Bruder Apostel Paulus es euch auch beigebracht hat. Aber ihr müsst noch euren eigenen Beitrag leisten. Nur dann werdet ihr vor Gott bestehen können. Christus plus Beschneidung, plus Speisegebote, plus andere Regeln und Gebote. Und irgendwann bekam Paulus aus der Ferne mit, in welcher Gefahr die Galater steckten, dass da die sogenannten Judaisten, die Irrlehrer, der Gemeinde ein falsches Evangelium gebracht hatten. Sie waren gerade dabei, das Gute, was Paulus aufgebaut hatte, zu zerstören. Sie waren gerade dabei, die Galater vom richtigen Weg wegzuführen, hin auf einen Holzweg. Und so setzt sich Paulus hin und er schreibt einen Brandbrief. Mit äußerster Leidenschaft geschrieben. Ihr könnt euch mal den Galaterbrief durchlesen. Hier ist jemand, der sich riesige Sorgen macht um das Seelenheil der Galater. Und da ist keine Zeit für Nettigkeiten. Ja, diesen typischen Briefeingang, wo es darum geht, irgendwie freundliche Worte auszutauschen. Nee, das übergeht er einfach. Dafür hat er keine Zeit. Hier ist keine Zeit für Geschwafel. Nein, die Zeit drängt. Liebe Leute, merkt auf. Er kommt sofort auf den Punkt und warnt die Galater vor diesen Irrlehrern, vor den Verführern. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit diesem Hintergrundwissen euch noch einmal diesen Vers durchlest. Ich lese vor aus Galater 2,16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Und niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Jetzt wird deutlich, warum Paulus das in dieser Deutlichkeit schreibt. Liebe Galater, Christus plus ist ein Irrweg. Er führt euch nicht zu Gott, nein, er führt euch geradewegs an Gott vorbei. Das Evangelium, die gute Nachricht von Christus, die ich euch gebracht habe, dieses Evangelium soll euch frei machen. Aber Christus plus, das, was die Irrlehrer predigen, das macht euch nicht frei. Im Gegenteil, es führt euch geradewegs zurück in die Unfreiheit, in eine neue Abhängigkeit. Von Gesetzen und Geboten, von religiösen Pflichtübungen, ja und von dieser Idee, von der Vorstellung, ihr könnt euch durch eure eigenen guten Werke selbst retten. Liebe Galater, damit befindet ihr euch auf dem Holzweg und dieser Holzweg führt dazu, dass ihr euch selbst wieder unter Druck setzt. Und ich sage es euch voraus, es führt unweigerlich zu Glaubenszweifeln. Es stürzt euch unweigerlich in Glaubenskrisen. Warum? Weil ihr nicht mehr auf Christus blickt, sondern nur noch euer religiöses Programm vor Augen habt. Das ist euer Problem. weil ihr nicht mehr in der Beziehung zu Christus lebt, sondern nur noch dabei, damit beschäftigt seid, eure religiösen Vorschriften erfüllen und ableisten zu wollen. Und so sehr ihr euch auch abmüht, ihr werdet dadurch nie und nimmer eine weiße Weste bekommen. Das verspreche ich euch. Wie oft habe ich euch eingeschärft, liebe Galater, Christus allein rettet und nicht Christus plus. Christus hat durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung alles für euer Seelenheil getan, was getan werden musste. Ihr könnt nichts mehr dazu hinzufügen. Die Sündenschuld ist am Kreuz bezahlt und nur Christus allein kann euch die weiße Weste geben, damit ihr vor Gott bestehen könnt. Ihr Lieben, hier machte es auch bei Martin Luther Klick. Er erkannte, meine guten Werke, meine religiösen Pflichtübungen, alle meine Bemühungen sind völlig sinnlos. Und so fand er hier im Turm, in seinem Studierzimmer, die Antwort auf seine Lebensfrage, nämlich, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort lautet, in Christus. Und zwar allein Christus, solus Christus. Diese Erkenntnis machte ihn frei. Endlich hatte er gefunden, wonach er sich so sehr gesehnt hat, einen gnädigen Gott in Christus. Frieden im Herzen. Die Zweifel, die Glaubenskrise war verpufft von jetzt auf gleich. Jesus selbst ist die personifizierte Gnade Gottes. Christus ist unser Versöhner. Nicht wir könnten durch irgendeine Leistung uns mit Gott versöhnen. Nein, Christus musste kommen, um uns Versöhnung anzubieten. Wir haben es so oft gehört, aber ich glaube, wir können es nicht oft genug hören. Er allein macht uns gerecht vor Gott und nicht ein paar lächerliche Münzen. In seiner Vorrede zum Galaterbrief schreibt Luther, und er benutzt hier ein Bild aus der Landwirtschaft, um genau seine Erkenntnis auf den Punkt zu bringen. Er schreibt, denn gleich wie die Erde selbst den Regen nicht hervorbringt, noch durch irgendein eigenes Werk, Bearbeitung oder durch Krafteinsatz sich beschaffen kann, sondern ihn lediglich von oben durch Himmelsgeschenk empfängt, so wird uns ohne unser Werk und Verdienst von Gott her jene himmlische Gerechtigkeit geschenkt. So viel also die dürre Erde aus sich heraus beitragen kann zur Beschaffung eines reichlichen und beglückenden Regens, so viel können wir Menschen mit unseren Kräften und Werken beitragen, um uns jene göttliche, himmlische und ewige Gerechtigkeit zu verschaffen. Nein, wir müssen sie durch geschenkweise Zurechnung als unaussprechliche Gabe Gottes empfangen. Und ich weiß, das klingt etwas sperrig, so schreiben Theologen, aber hier bringt Luther auf den Punkt, worum es geht. Christus allein macht uns gerecht vor Gott. Und so wurde der Galaterbrief Luthers Lieblingsbrief. Er hat wahrscheinlich keinen anderen Brief so intensiv studiert wie den Galaterbrief, weil er darin die Antwort auf seine drängendste Frage fand, nämlich Christus allein. Die Zweifel waren weg, die Glaubenskrise weggeblasen. Und deshalb bezeichnete er ihn, so lesen wir das, er bezeichnete diesen Galaterbrief liebevoll als meine Käthe von Bora. Und alle, die sich auskennen, Käthe von Bora war die Frau von Luther. Er liebte sie total. Und der Galaterbrief war seine Käthe von Bora. So sehr hatte er diesen Brief in sein Herz geschlossen. Endlich hatte er seinen Seelenfrieden gefunden. Und das führte letztlich zur Reformation. Diese Erkenntnis, und so war es sein Anliegen, den Menschen klarzumachen, liebe Leute, nicht Christus plus, Nein, Christus allein macht euch gerecht vor Gott. Ihr Lieben, ich glaube, auch wir stehen manchmal in der Gefahr, zu Christus noch andere Dinge hinzufügen zu wollen. Christus plus. Und natürlich wissen wir sind ja gute evangelische Christen, natürlich wissen wir, Christus allein macht uns frei und rettet uns. Das haben wir tausendmal gehört. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selbst ertappe mich manchmal bei diesen Gedanken, dass ich selbst irgendwie aus eigener Kraft noch etwas für mein Heil beitragen möchte. Du musst noch mehr beten. Du musst noch viel mehr in der Bibel lesen. Du musst dich im Glauben noch viel mehr anstrengen. Noch viel mehr mitarbeiten in der Gemeinde. Du solltest noch öfters Buße tun und bekennen. Vielleicht solltest du noch ein bisschen mehr spenden. Und man könnte diese Liste jetzt ganz lang fortsetzen. Und ihr Lieben, bitte versteht mich nicht falsch. Das Gebet, die Bibellese, der Gottesdienstbesuch, die Kollekte, all das ist für unser persönliches Glaubensleben enorm wichtig. Aber es ist nicht heilsrelevant. Das ist der Unterschied. Damit gestalten wir unsere Beziehung zu Gott in der Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Aber davon wird unsere Weste nicht weißer. Es macht uns nicht heiliger oder besser. Und so möchte ich uns allen am Tag vor der Reformation oder vor dem Reformationstag an diesen einen wichtigen Gedanken erinnern, an Luthers Neuentdeckung: Allein Christus macht uns gerecht vor Gott. Solus Christus. Und ich wünsche uns allen, dass wir das mitnehmen in unsere Woche, in unseren Alltag. Allein Christus macht uns gerecht vor Gott. Und keine andere Leistung, kein anderes Werk. Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir glauben an kein religiöses System. Wir glauben noch nicht mal an ein Buch. Wir glauben an keine Werke oder Pflichtübungen. Wir glauben allein an Christus, den Sohn Gottes. Er ist der Weg zu Gott und sonst nichts und niemand. Amen.